Gute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten am Mittwoch. You know it. Ja, ich freue mich sehr, wieder am Start zu sein. Housekeeping, Freunde, das ist immer ein Thema für den Anfang. Ihr habt hoffentlich die Insta-Story gesehen. Wenn nicht, wir müssen die Live-Show. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar. Wir müssen die Live-Show vom 29. Februar absagen, aus gesundheitlichen Gründen. Wir drei sind gesund, aber für so eine Live-Show braucht es ein bisschen mehr als nur die Moderatoren. Und deshalb wird diese Show verschoben. Und wir informieren euch natürlich auf allen Kanälen darüber, wo es weitergeht. Und ganz insgesamt will ich euch nochmal auf den Weg mitgeben. Kommt auf jeden Fall gerne da vorbei. Wir haben noch einige Shows im Jahr 2026 geplant. Wir haben das Konzept nach 2025 komplett über den Haufen geworfen, komplett neu gemacht. Und ich habe richtig Bock drauf, sehr, sehr ärgerlich, dass wir jetzt die erste Show absagen müssen, aber wir kommen stärker zurück. So, that being said, abonniert Calcio Berlin, abonniert Calcio 2, guckt da mal rein, es kam zum ultimativen Showdown der Gaga-Geografen, sprich Livingston, Kröger, Heimer gegeneinander, ja, abgegeografiert, kann man sich auf jeden Fall gut reinziehen und hört Downset Talk, hört und guckt, 50 plus 2 ergibt seit neuestem auch in Videoform. So, haben wir das gemacht? Nun zu euren Fragen. Die stellt ihr am besten immer im Community-Tab, das seit einigen Jahren nicht mehr Community-Tab heißt, aber das kriegt ihr, glaube ich, noch hin. Und die erste Frage kommt von Moritz Engel und der fragt Folgendes. Gude, nachdem wir nur noch ein halbes Jahr bis zur Weltmeisterschaft haben, möchte ich gerne wissen, wer denn der diesjährige Shootingstar wie 2014 James oder 2010 Diego Forlan wird. Also ein Spieler, der vielleicht nicht komplett unbekannt ist, aber die große Bühne nutzen könnte, um auf sich aufmerksam zu machen. Schöne Grüße aus der Stadt der Mauerscheißer. Mauerscheißer. Also Mauerscheißer ist natürlich irgendeine Befestigungsstadt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und um das kurz zu halten, weil manche Leute stören sich ja sehr daran, sag ich, ohne zu googeln, Forchheim in Oberfranken. Gern geschehen. Wir gehen rein in die Frage. Super Frage. Also zuallererst muss man sagen, ich bin mir relativ sicher, dass Diego Forlan ungefähr in meinem Alter war bei der WM 2010. Nein, das nicht. Ich bin zu alt. Aber er war, glaube ich, Ü30. Also er war sicherlich der... Er war einfach sehr gut bei diesem Turnier. Der hat schon vorher bei Atleti gespielt, war in Europa lange. Also ich glaube, Shootingstar ist da nicht ganz fair, aber ich verstehe es. Und um dem sich ein bisschen anzunähern, müssen wir uns ja im Bereich Geheimfavoriten bewegen. Weil da kommen die ja häufig gerne mal her. Ne? Kolumbien, Uruguay, das waren Geheimfavoriten. Also, wir haben ein paar Namen vorbereitet. Oder ich habe ein paar vorbereitet mit der Redaktion. Und ein paar davon kennt ihr natürlich schon aus der Bundesliga. Aber sie müssen genannt werden, denn es sind nun mal Shooting Stars. Und ein paar Grafiken habe ich euch auch noch mitgebracht. Die blende ich euch sehr, sehr gerne ein. Der allererste, wir räumen es weg, Yann Diomande. Der ist wirklich in dieser Bundesliga-Saison reinmarschiert wie nichts Gutes. Wir erinnern uns alle, Hattrick gegen die Eintracht, 7 Tore, 6 Vorlagen in 19 Pflichtspielen. In dieser Zeit dann auch Nationalspieler geworden. Und ja, auch da, das gehört zur Geschichte dazu, bis jetzt wirklich überzeugt, 3 Tore in 9 Einsätzen für die Elfenbeinküste. Also da auch eine sehr, sehr brauchbare Quote. Und dieser Junge, gerade bei Weltmeisterschaften, wo das Leistungsniveau eben so ein bisschen, ich sag mal, weiter verteilt sein wird, von sehr, sehr stark bis sehr, sehr schwach, ist das so ein Spielerprofil, wo man sich sehr, sehr gut vorstellen kann, dass der gerade gegen schwächere Mannschaften richtig, wie die Eintracht, richtig Terror machen kann. Ein unglaublicher Umschaltspieler, gut im 1 gegen 1, guter Blick für die Mitspieler und einfach ein Killer mit dem physischen Paket, das er da mitbringt. Nächster Name, auch aus der Bundesliga, vom HSV, muss er einmal genannt werden, Luka Vucevic. Innenverteidiger haben schwere Karten, wenn es ums Thema Shootingstar geht. Aber Vucevic ist so brutal und Vucevic ist ein unglaublich torgefährlicher Innenverteidiger. Kroatien, die ja sich schon so in einem Umbruch befinden, immer noch zwischen den Generationen, die aber auch so ein bisschen nicht tot zu kriegen sind. Ne? Also ich habe ja mit den Kroaten ein bisschen Ärger bekommen, weil ich sie vor der EM so, vor der letzten abgelaufenen EM so ein klein wenig, niedergeredet habe. Und trotzdem überzeugen sie immer und immer wieder. Sie haben die Allstars dabei, Modric, Perisic, alle am Start, Kramaric natürlich, aber sie werden eben auch langsam jünger. Und da wäre Vuskovic mit Sicherheit der mit Abstand Jüngste, aber es ist eine Entwicklung zu erkennen bei Kroatien unter Slatko Dalic. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Vuskovic, ich bin mir eigentlich sicher, dass Vuskovic bei der WM Stammspieler sein wird für Kroatien. Und irgendwas sagt mir, 2 Tore. Noch ein Spiel aus der Bundesliga, Juan Mansambi von der Schweiz. Ja, Mansambi ist einfach ein besonderer Spieler. Ein Paket, wie man es nicht allzu häufig bekommt. Und jemand, den man ja auch jetzt gerade in Freiburg dabei zugucken kann, wie er mehr und mehr Verantwortung übernimmt, ist wahrscheinlich das größte Talent der Schweiz. Hat wirklich, also was seine Anlagen betrifft, Sky is the limit. Ich glaube, das muss man bei ihm ganz klar sagen. Ist bei Freiburg gesetzt, kommt mit Selbstvertrauen in dieses Turnier hinein, steht bei 9 Scorern, glaube ich, in dieser Saison wettbewerbsübergreifend. Und einfach, weil er mit seinem Profil ja wirklich von der 10 bis zur 6 alles bekleiden kann, glaube ich, dass er eine tragende Rolle bei den Eidgenossen spielen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessant wird. Jetzt gehen wir nochmal raus aus der Bundesliga. Auch da haben wir noch 2, 3 Namen für euch. Der erste ist Viktor Frohold. Den kennt man, wenn man Niklas zuhört, Däne. Aber vor allem auch, wenn man sich so für Wunderkinder und Talente interessiert. Denn der Name Frohold, der wird bereits seit einigen Jahren immer und immer wieder genannt. Und der ist in der abgelaufenen Transferperiode im Sommer von Kopenhagen nach Porto gewechselt. Und da ist ja häufig, wenn so die Skandis nach Portugal wechseln, so ein Jahr Pufferjahr eingeplant, ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. 30 Spiele bereits absolviert, steht bei 3 Toren und 3 Vorlagen, knapp 1,90 groß und ein Spieler, bei dem man dann auch nach der WM gucken sollte, ob da nicht eventuell der Transfer ansteht zu einem noch größeren Verein. Und dann, das ist eigentlich der Name für mich, auf den ich am meisten gehen würde. Ich habe ihn letztes Jahr am eigenen Leib erfahren müssen. Er ist gerade angeschlagen, aber ich glaube, er sollte fit sein. Und es ist Malik Fofana. Malik Fofana von Olympique Lyon hat jetzt nicht die allerbeste Saison gespielt. 1,70 Meter kleiner Flügelspieler, aber mit Zug zum Tor, mit brutalem Tempo und einfach einer, der bei der Eintracht im Spiel gegen die Eintracht mich komplett überzeugt hat. Ein guter Passgeber, vor allem smarter Passgeber, wenn es darum geht, Angriffe einzuleiten, völlig unterschätzt. Und da glaube ich, ein Spieler, bei dem man auch drauf gucken sollte, einer von diesen Jungs, wo ich mich nicht wundern würde, wenn wir da drauf gucken und dann plötzlich hat er 4 Tore und eine Vorlage und 5 Scorer, wäre ja schon brutal für so ein Turnier. Und noch ein kleiner Shout, weil ich bin mir relativ sicher, Lukas hatte hier Mora schon mal erwähnt, den Gilberto Mora, den Mexikaner, den ich sehr, sehr gerne mag, wo ich mir auch absolut vorstellen könnte, dass das einer ist. Und dann, er sei noch erwähnt, absoluter Außenseiter, Shout Rayan, der Brasilianer. Wurde zuletzt ja auch bei, ich glaube, Bayern rumgerüchtiert, sowohl als auch beim BVB. Der hat noch nicht mal ein Länderspiel gemacht. Und das große Problem wird sein, dass diese brasilianische Offensive sehr, sehr gut besetzt ist. Aber er hat eben eine Sache, die anderen nicht mitbringen. Und das, also die anderen, da rede ich von Estevao, von Vini Junior, auch von einem Endrick, über den wir nachher noch reden. Er ist nämlich, wir gucken nochmal nach, um das ganz richtig zu sagen. Moment, bevor ich sage, geht ihr mit mir in die Live-Recherche? Ja, er ist nämlich tatsächlich ein ganz schönes Stück größer, ist knapp 1,86, 1,85, 1,86 und ist kopfballstark. Der Junge ist ja jetzt gerade bei Bournemouth angekommen, hat da, glaube ich, noch keine Sekunde gespielt. Nee, am 27.01. ist das Ding heute durchgegangen. Bei Gott, ich hatte das nicht auf dem Zettel, dass er da hingewechselt ist. Ich wusste das einfach nicht. Ja, das ist natürlich interessant, weil, ja, okay. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt ein Transfer ist, der ihm auch genug Spielzeit einbringt. Insgesamt muss man mal sagen, hat Bournemouth einen so brutal spannenden Kader. Alex Scott, Mittelfeldspieler, inzwischen auch schon 22, aber super spannendes Profil. Alleine da vorne Junior Corupi und Rayan haben die jetzt. Also ja, kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Ja, da wird es für ihn jetzt wichtig sein, dass er da Fuß fasst, denn er hat noch kein Länderspiel gemacht. Er müsste irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen und ich hoffe, dass das funktionieren könnte. Dann könnte er ein Kandidat sein, aber ich wollte ihn wirklich als absoluten Außenseiter erwähnen. Wie gesagt, noch kein A-Länderspiel. Die nächste Frage kommt vom Bockwurstvernichter, von wem auch sonst. Moin, was müsste eurer Meinung nach die Ostvereine machen, um sich ihre einstigen Plätze in den oberen Ligen zu erobern, abgesehen von besserer Arbeit als der Rest der Liga? Aktuell sieht es ziemlich düster aus mit den Bördebauern, Klammer auf, Magdeburg und Dynamo im Abstiegskampf der zweiten Liga. Grüße von der Ostsee. Grüße an diesen Rostock-Fan. Okay, wir sind dem Ostfußball einige schuldig und mit wir nehme ich mich jetzt mal als Wessi einfach mit rein. Denn ich habe sie an dieser Stelle schon mal gesagt und ich werde es nochmal sagen. Wir haben den Ostfußball gefickt nach der Wende. Es ist einfach so. Er wurde strukturell zerstört. Man muss ja auch mal so ganz grundlegend überlegen. Die DDR-Fußball-Historie basiert auf Trägerbetrieben. Ne? Also diese Namen wie Dynamo Dresden, BFC Dynamo, Wismut Aue, das ist nicht, weil es witzige Worte sind, sondern weil dahinter Branchen stecken. BFC ist Stasi gewesen, gut, aber Polizei, Sicherheitsorgane, Wismut ist natürlich Bergbau und das sind alles Trägerbetriebe, die natürlich, als die Wende kam, keine Rolle mehr gespielt haben. Und da kann man jetzt schon mal sich überlegen, was da dann passiert. Diese Wirtschaft bricht also komplett weg. Und nicht nur das, die Trägerbetriebe, die jetzt quasi in der neuen deutschen, in der neuen BRD keine große Rolle spielen, quasi das ganze Rückgrat der Vereine damit wegbricht. Man hat ja auch gar keine Menschen, die sich im Kapitalismus auskennen, die eine Idee haben, wie das läuft, wie man Unternehmen führt. Wir haben uns in der Planwirtschaft bewegt vorher und jetzt wirst du einfach in den Kapitalismus reingeworfen. Es gab 1965 eine Reform im Sportapparat, da wurden die Fußballmannschaften aus den größeren Sportvereinen herausgelöst, deshalb haben die auch alle dieses Jahr Geburtstag. Und aber dennoch ändert das eben nichts an der Verknüpfung an diese Trägerbetriebe. Und ja, was dann passierte ist, die Heuschrecken kamen aus dem Westen. Also, da gibt's mehr als ein Beispiel. Rolf Jürgen Otto war ab 1993 Präsident bei Dynamo, ist ein hessischer Bauunternehmer. Und ja, am Ende seiner Amtszeit stand Lizenzverweigerung und Abstieg aus der Bundesliga. Und das Problem ist aber, du musst dich öffnen für den Westen. Ich rede jetzt in dieser Zeit nach der Wende. Denn im Osten gab's ja keine Betriebe mehr. Es gab ja keine mehr, die irgendwie wirtschaftlich stark genug gewesen wären. Und das bedeutet, du musst dich dem Geld aus dem Westen öffnen und damit auch der Expertise aus dem Westen. Aber die halt den Verein überhaupt nicht kennen. Die nichts über den Verein, über die Mentalität, über die DNA des Clubs wissen. Bedeutet, kein Geld. Im Osten einfach kein Geld. Du konntest finanziell schon damals nicht mehr mithalten mit dem, was der Rest der Bundesliga so gemacht hat. Und dann wurden einfach erstmal alle Spitzenspieler halt weggekauft. Kirsten, Sammer, Rösler, Schulz, alle weg. Immer wieder aus finanziellen Gründen, schon beschrieben, kein Geld da gehabt, mussten sie eben immer und immer wieder diese Spiele abgeben. Und das ist natürlich ein Kreislauf, wo du einfach irgendwann nicht mehr rauskommst. Und eins sage ich euch, die Westvereine hatten null Interesse daran, dass sie da rauskommen. Warum auch? Du kannst denen die besten Spieler holen, wegnehmen. Du willst ja nicht, dass im Osten ein Konkurrent ranwächst. Und that being said, wo sitzt denn in Deutschland das Geld? Im Südwesten. Und wo sind die ganzen Elversbergs und Heidenheims und Hoffenheims und wer nicht alles, wo man sich so ein bisschen fragt, was sie im deutschen Profifußball zu suchen haben? Genau da. Und was müssten sie jetzt machen? Also ich meine, irgendwie schulden wir da 20 Jahre Fußballentwicklung diesen Vereinen. Und der Osten ist auch heute noch strukturell benachteiligt. Also auch da haben diese Vereine weiterhin einfach einen großen Nachteil. Und ich glaube, es gibt da, also da muss sich kein YouTuber hinsetzen und sagen, mach doch dies und das und dann wird es funktionieren. Weil das Problem ist viel komplexer. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, es ist nichts Neues mehr, wenn ihr mir dazu hört. Die Zwergisierung der Ostvereine, die stattgefunden hat. So, Dynamo, Magdeburg ist Europapokalsieger. Magdeburg, mir doch scheißegal. Da bin ich dann Wessi. Diese Vereine sind Giganten. Das sind Vereine, die eigentlich auf Augenhöhe genannt werden sollten mit den anderen europäischen, deutschen Europacup-Siegern. Und ja, ich glaube deshalb, solange der Osten insgesamt strukturell so anders oder schlechter aufgestellt ist als viele Teile des Westens, wird einfach sehr, sehr schwierig sein für diese Vereine. Und dann ist die Antwort in der Frage: Ostvereine müssen im Verhältnis bessere Arbeit leisten als Westvereine derselben Größe. Das ist natürlich einfach unfair, aber die Realität. Chan 2985 mit der Frage zum Edin Dzeko-Debüt. Wie ausschlaggebend kann er für einen potenziellen Schalke-Aufstieg sein? Was ist deine Einschätzung, bei wie viel Scorern er am Ende landen wird? Liebe Grüße aus Mainz. Na gut. Jetzt wollte ich kurz verwundert machen, warum ist ein Mainzer kein Mainz-Fan? Aber dann ist es mir klar geworden, weil es Mainz ist. Bah. Also, übrigens, apropos Mainz. Ich will niemanden in die Pfanne hauen. Ich weiß, dass da Beiträge gelöscht worden sind aus dem Forum. Aber das, was da viral gegangen ist, von diesem Mainz-Speed-Dating mit den Spielern, war übertrieben spannend. Also Shoutout an die Person, die das mal gepostet hat. Da ging es eben darum, dass Mainz gerade ein Speed-Dating gemacht hat mit Fanclubs und den Spielern. Und da muss man echt sagen, Alter, da kam Bo Henriksen aber gar nicht gut weg. Also der Tenor von den Spielern war wirklich so sinngemäß, ja, taktische Vorgaben gab es nicht. Eigentlich war es Amiri, der uns mit seiner individuellen Qualität mitgezogen hat und wir hatten alle Bock, ihm zu folgen. Klar ist aber auch, muss man mit Vorsicht genießen, denn sehr, sehr einfach, die Schuld dem gefeuerten Trainer zu geben. Aber zurück zu Edin Dzeko. Wie bewertest du das Debüt von Edin Dzeko bei Schalke? 10 von 10? Also, wer da irgendwas anderes sagt bei einem 39-Jährigen, als hier eine 10 von 10 zu geben, der lebt, glaube ich, hinterm Mund. Schalke holt halt keinen Punkt in diesem Spiel, wenn Edin Dzeko nicht da ist. Und alleine als er reinkommt, wie diese Arena sich aufbäumt gemeinsam, wie da eine Energie reinkommt bei jedem Ballkontakt von ihm, das ist nicht in Scorern oder in dem sportlichen Output messbar. Das ist die mentale Komponente, die dir dieses Glauben gibt, die breite Brust gibt, die dir sagt, ey, mit diesem Typen ist es möglich. Edin Dzeko kommt rein und zur Wahrheit gehört natürlich, dass sie erst noch ein Tor kassiert haben. Pretay mit diesem tollen Konter, wo Hanslik ihn schickt. Aber in der 87. Minute nimmt er sich eben Jumpy bei einem hohen Ball und sagt, ey, du machst das wirklich super hier bis jetzt gegen mich. Aber leider hast du überhaupt nichts im selben Atemzug wie ich zu suchen, fußballerisch. Und du hast es super gemacht bis hierhin, wirklich. Aber sei mir nicht böse, den mache ich. Diese Qualität und dieses Momentum, was Schalke nach diesem Treffer hatte, wo er Karaman wirklich sofort nachgelegt hat und irgendwie auf Ansage, das ist, wie gesagt, nicht messbar und das wird sehr, sehr viel wert sein. Und ich habe im Podcast schon gesagt, hätten die dieses Spiel gewonnen, hätten die das gedreht gegen Kaiserslautern, hätte ich wahrscheinlich fast gesagt, das Thema ist durch, die werden aufsteigen. Zur Wahrheit gehört natürlich, dass da Schalke brauchte einen solchen Transfer und ich hoffe, dass der Impact von Dzeko langfristig der sein kann, den wir in diesen letzten 20 Minuten da gesehen haben, denn, oder 30 waren es, denn Schalke braucht das ganz, ganz dringend. Dzeko gibt dir eine komplett neues Level, eine komplett neue Ebene im Angriff, die dir kein Gomez gibt, den dir kein gute Reise Silla gibt, die dir sonst niemand in dieser Offensive geben kann. Zielspieler, linker Play, jemand, der in diesem Spiel ja auch sich zum Teil fallen lässt und so ein bisschen in die Spielmacherrolle fällt. Also ich guck mal ganz kurz. Er wird nämlich hier auch gesucht. 5 von 8 Pässe, also 8 Pässe in seinen knapp 30 Minuten, ist nicht unglaublich viel, aber wir reden hier vom Mittelstürmer von Schalke 04. Die haben nicht viel mit Ball zu tun normalerweise. Er hat nach hinten mitgearbeitet, ganz prominent ja in der ersten Szene, wie er da zurückgeht und Schalke braucht ganz klar, Schalke hat einen Trainer, der eine brillante Defensive aufgestellt hat, aber eine ausrechenbare Offensive und eine Offensive, die gefühlt auch besser ausgerechnet worden ist von den Gegnern in der letzten Zeit. Edin Dzeko ist da das X, eine Unbekannte in diesem Thema. Und eine Unbekannte nur eben in diesem Sinne, denn über einen 39-Jährigen mit 400 Champions League-Spielen ist sehr viel bekannt, aber er kann wirklich der Katalysator für diese Offensive sein. Jetzt muss man sehr aufpassen. Wir reden von einem 39-Jährigen, der einfach nicht jedes Spiel über 90 Minuten bestreiten wird. Aber um die Frage von Chan zu beantworten, für den potenziellen Schalke-Aufstieg. Erstmal, Schalke hat etwas gemacht, ohne drüber zu reden, haben sie für Aufstieg eingekauft. Die holen sich einen Kevin Müller, die holen sich einen Dejan Ljubicic und einen Edin Dzeko. Das sind Also, wenn Loris Karius ausfällt, hat Schalke nicht mehr den besten Keeper der Liga, aber dafür den zweitbesten. Das ist ja auch okay. Und wenn es der viertbeste ist. Edin Dzeko ist der beste Stürmer in dieser Liga, auch wenn er vielleicht körperlich nicht mehr da ist. Der beste Fußballer in dieser Liga. Und Ljubicic wird auch ein Biest sein. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Schalke es gemacht hat, ohne groß drüber zu reden. Ich sage, ich gebe Schalke wenn Dzeko funktioniert, wenn Dzeko, ich habe gesagt, 11 Scorer liefern kann in der Reaction, dann steigt Schalke auf. Das würde ich heute aussprechen. Wenn Dzeko zweistellig scored, einen hat er schon, dann wird Schalke 04 aufsteigen. Gestern mit Broski telefoniert, ganz, ganz liebe Grüße. Ich wünsche es mir sehr. Es ist einfach eine geile, geile Story. Und ich glaube ehrlich gesagt dran. Irgendwie glaube ich daran, dass eine der letzten großen Leistungen von Edin Dzeko sein wird, Schalke 04 zum Aufstieg zu führen. Man muss fast sagen führen. Und nur um mal diese 10, 11 Scorer, die ich jetzt genannt habe, einzufangen, das wäre brutal, ne? Also wenn wir hier von einem knapp 40-Jährigen, der wird 40 noch in dieser Rückrunde reden, der jetzt schon der zweitälteste Torschütze der Liga ist und wenn der tatsächlich zweistellig scoren würde in dieser Liga, das wäre, ja, einigermaßen unglaublich. Nächste Frage kommt von Mr. DeMo. Gude, Arsenal macht wieder Arsenal-Dinge. Und eröffnet damit zumindest die Tür für das nicht unrealistische Szenario eines erneuten Bottlejobs. Was waren denn deiner Meinung nach die 5 größten Bottlejobs der Fußballgeschichte? Liebe Grüße aus München. Bleiben wir in München. Finale 99, 1-0 in der 90. Minute. Das war auf jeden Fall ein Bottlejob. Ich habe nicht gerankt. Ich finde das immer so, ich bereite mich, wir suchen das raus, ich bereite mich darauf vor, aber das so zu ranken, da gehört für mich ein bisschen mehr dazu, als einfach nur eine Zahl davor zu schreiben. Deshalb habe ich auch mehr als 5 dabei. Aber ich habe einfach nur die größten Bottlejobs dabei, die mir so einfielen. Okay, ungerankt. Wir haben PSG gegen Barca 2017, Champions League Achtelfinale. PSG gewinnt das Hinspiel 4-0. Verliert im Rückspiel 6-1. Liverpool gegen Barca 2019. Ich mache jetzt die Barca-Dinger einmal weg. Ihr wisst, wovon ich rede. Barcelona gewinnt das Hinspiel im Champions League Halbfinale mit 3-0. Verliert in Liverpool 4-0. Corner taken quickly. Roma gegen Barca. Jawohl. Roma has risen from their ashes. Barca gewinnt das Viertelfinale Hinspiel in der Champions League mit  zu 1 und verliert das Rückspiel 3-0. Edin Dzeko. De Rossi und Manolas, glaube ich, die anderen Treffer. Auswärtstorregel zündet. Barca ist raus. Also Barca zweimal hier beteiligt. Dreimal beteiligt. Zweimal als Verlierer, einmal als Gewinner. Dann die Mutter aller Bottlejobs, an die ihr alle wahrscheinlich zuerst gedacht habt, ist Champions League Finale 2004-2005. Also 3-0 dank Maldini und Crespo zur Halbzeit dieses Finals. Weißt du, dann trifft auch noch der alte Maldini. Und Liverpool erzielt zwischen Minute 54 und 60 3 Tore und gewinnt das Ding im Elfmeterschießen. Peak Bottlejob. Dann haben wir die Eintracht 2010-2011 nach der Hinrunde 26 Punkte. Ich glaube, dieses Jahr waren 27 nach der Hinrunde. Ich sag's nur mal. Man ist auf Tuchfühlung mit Europa. Rückrunde der Schande. 8 Punkte. Abstieg. Dann zweimal Bayern 0 für Leverkusen. 99-2000. Es ist die Nummer in Unterhaching. Man spielt am letzten Spieltag gegen Unterhaching. Tabellenzehnter. Alles, was sie brauchen, ist, ich glaube, ein Punkt. Und sie verlieren 2-0. Bayern wird Meister. Leverkusen 2001-2002. Nach 31 Spieltagen hat man 5 Punkte Vorsprung auf dem BVB. Niederlage gegen Bremen und Nürnberg. Leverkusen wird, you guessed it, Vizemeister. Noch 2, die natürlich aus deutscher Sicht dabei sein müssen. BVB 22-23. Es ist halt einfach so frisch. Es ist irgendwie, ja, der BVB zieht am 33. Spieltag auf Platz 1. Und alles, was man braucht, ist ein Sieg gegen Mainz zu Hause. Und ja, ihr wisst alle, was passiert. Elfmeter verschossen, der BVB spielt 2-2. Musiala macht die Bayern wegen Tordifferenz zum Meister. Und der letzte, den wir dabei haben, ist die Fortuna aus Düsseldorf. 23-24, ja. Die gewinnen das Hinspiel der Relegation 3-0 gegen Bochum. Und Stöger sagt danach, wenn die hier 3 Tore machen können, dann können wir das auch. Ja, und sie machen es. 3-0 und das Elfmeterschießen gewinnen sie dann auch. Und die Fortuna bleibt bis heute in Liga 2. Das waren für mich auf jeden Fall so die ersten Bottlejobs, die mir an dieser Stelle einmal einfielen. Einige Kracher mit dabei, auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ich noch vergessen habe. Und wir gehen zur Frage von Leo, der Profi, und der schreibt natürlich wie immer, Gude, wie würde deine aktuelle Bundesliga-Rookie Top 11 aussehen? Grüße aus der Heimat des Filderkrauts. Und jetzt lass mir die Ruhe mit dem scheiß Filderkraut. So, liebe Grüße. Rookie Top 11. Mio Backe aus dem Tor. Mehr oder weniger selbst aufstellend, muss man leider sagen. Dann habe ich links Miro Muheim. Mir fiel kein anderer Linksverteidiger ein. Isaac Schmidt von Werder Bremen, aber komm. Also dann Miro Muheim. Vuskovic, zweiter HSV-Spieler, in der Innenverteidigung neben, ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendeinen IV, aber Loic Baudet habe ich jetzt aufgeschrieben. Rechts habe ich Sugawara, wiederum aus Ermangelung an Alternativen. Dann habe ich Schema Andres auf der Doppel-6 neben dem Wutbürger von der TSG. Dann habe ich links, und das ist die Position, die man mit 4 Namen hätte voll machen können, seit der Male. Luis Diaz, Honorable Mention an dieser Stelle. Aber ich habe dann eben so gedacht, dann orientiere ich mich jetzt auch, wo es eben geht, eher an jungen Spielern. Seit Maler links, Lennart Karl auf der 10 und Jan Diomandemos nach rechts. Tut mir leid, mein Lieber, aber so ist es nun mal. Und im Sturm war für mich zwischen Ansa, Kofane und Romelu. Stell jetzt mal Ansa hin, würde ich sagen. Und das ist sie dann. Meine Rookie E11, Mio Bakker aus Miro Muheim, doppelte Mio Miro. Oh, Miro, mein Mio. Vuskovic, Loic Badé, Sugawara, Schema Andres, Wutbürger, Elmaler, Lennart Karl, Diomande und vorne drin Ansa. Übrigens Highlight, wie Lothar Matthäus Lennart Karl sagt, als wäre es LeBron, Lennart. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall meine Rookie E11. Der G, 7272. Nee, G6 ist dieses Flugzeug. Moin Männer, nach 2 Spielen und 2 Scorern hat Endrick am Wochenende fast einen Viererpack gemacht und ist on fire. Sagt er, es liegt alleine am Qualität der Ligue 1 oder wurde ein schlafender Riese geweckt, da er die Spielzeit und das Vertrauen bekommt? Also, ich habe das hier mit reingenommen, weil das so ein bisschen, ja, exemplarisch steht in meinen Augen für die Behandlung von einigen Spielern. Endrick Felipe Moreira da Sousa ist 19 Jahre alt. Er wird im Sommer 20. So. Das muss man kurz als Einordnung sagen. Urteile über diesen Spieler sind sich gebildet worden. Das Thema ist abgeschlossen, wird nichts mehr, wurde alles schon geschrieben. 8 Scorer in 950 Minuten Real Madrid. Das ist in Ordnung. Und jetzt eben 5 Scorer in 251 Minuten bei Paris. Grob überschlagen, 1200 Minuten Profifußball, 11-12 Scorer. Das ist ehrlicherweise ziemlich brutal. Endricks Talent ist für mich vollkommen unbestritten, das Talent eines kommenden Weltklasse-Stürmers. Das muss ich so klar und deutlich, glaube ich, nochmal sagen. Wenn die Frage ist, wurde ein schlafender Riese geweckt? Ich weiß nicht, ob er schon ein Riese ist, aber ich glaube, er kann einer werden. Die größte Schwäche, die er hat, ist mit Sicherheit seine Körpergröße von unter 1,80, 1,73, 1,74. Da sage ich aber, er spielt 4, 5, 6 Zentimeter größer, denn er ist sneaky, relativ stabil. Antritt und Geschwindigkeit ist brutal. Schusskraft ist ein Witz. Niemand sollte so schießen können mit der Körpergröße. Und dieses Element of Chaos, was der mitbringt, das ist einfach, das erinnert mich ohne Witz ein bisschen an den jungen Ronaldo. Und nur um Endrick mal so eine zahlenhafte Einordnung, na, wobei, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich wollte jetzt Endrick ein FIFA-Rating geben. 90 plus ist das Talent, was ich bei Endrick sehe in diesem Bereich. Oder hohe 80er. Und ich glaube eben, weil wir bei Real Madrid eben immer drauf gucken und sagen, ja, aber guck mal hier, da hat er kaum gespielt. Ja, Mbappé muss da jedes Spiel spielen. Vini Junior zettelt einen Bürgerkrieg in Madrid an, wenn er anderthalb Spieler auf der Bank sitzt. Es ist die undankbarste Aufgabe gewesen, sich dort durchzusetzen, die nur irgend möglich ist. Und es wundert mich überhaupt, dass die Leihe so lange gedauert hat. Jetzt wird er das Vertrauen bekommen und dieser Junge wird richtig liefern. Man muss ja nur nach Marseille gucken, zum anderen Olympique, um zu sehen, was ein hochtalentierter Offensivspieler in dieser Liga anrichten kann. Und Endrick ist talentierter als dieser Mistkerl da drüben. Da bin ich überzeugt von. Und deshalb ist meine Antwort ja. Ein schlafender Riese wurde geweckt, aber ich glaube, dass er weder jetzt ein Riese ist, noch dass er geschlafen hat, sondern dass er einfach nur Fußball spielen darf und seine Entwicklung jetzt die Schritte geht, die er in den letzten Jahren schon hätte gehen können, wenn er mehr Einsatzzeit bekommen hätte. Und ich sage euch auch noch eine Sache. Ich glaube, dass Endrick zur WM fahren wird. Ich glaube, das Profil passt gut hin. Und ich glaube, dass Endrick ein weiterer Name ist, den man dann auf dem Zettel haben muss. Ich glaube halt, dass er eher ein Bankspieler sein wird, Joker sein wird. Aber der wird, glaube ich, im WM-Kader stehen. Und das vom Talent her auch völlig zu Recht. Theo Fernandes mit der Frage. Moin, moin. Hat Theo so geschrieben. Nach einer weiteren Niederlage am Wochenende durch ein Last-Minute-Tor von Armin Adli bleibt der LSC auch in diesem Jahr in der Liga sieglos. Auch in diesem Jahr klingt crazy, so formuliert. Die Stimme der Kritik aus den Medien und von Fans werden immer lauter, aber trotzdem wurde Arne bislang noch nicht entlassen. Warum hält Liverpool so lange an seinem Meistertrainer fest? Das ist die Antwort. Und wurde die Transferoffensive im Sommer ein Jahr zu spät gestartet? sodass die Spieler die Lücken, die beispielsweise durch die namenhaften Abgänge von Alexander Arnold und Luis Diaz entstanden sind, nicht füllen oder konnten oder reinwachsen konnten. Was würdest du verantwortlich für die letzten Tage des Transferfensters raten? Würdest du einen Slot festhalten? Was ist für den FC Liverpool noch ein realistisches Ziel, um die Saison positiv und erfolgreich zu beenden? Ich freue mich auf eure Einschätzung. Liebe Grüße aus der ältesten Römerstadt Allgäus. Liebe Grüße nach Kempten. Da habe ich mir jetzt helfen lassen, weil ich bin ja nun wirklich bekennend kein Premier League-Experte. Aber, also Arne Slot hält in der Premier League einen Punkteschnitt von 2,0 aus 90 Spielen noch immer. Klar, der kommt eher aus der abgelaufenen Saison aus als dieser, aber das ist die Realität. Aktuell ist man Sechster in der Premier League, Rückstand auf Platz 4 sind 2 Punkte in die Champions League. Man hat gegen Barnsley gewonnen, ne? Ja, steht im FA Cup. Man ist gegen Crystal Palace im EFL Cup ausgeschieden, was auch immer der Unterschied ist. Klar ist das enttäuschend, ist aber jetzt keine Vollblamage. In der Champions League ist man Vierter. Da würde ich sagen, ist das in der Ligaphase komplett im Soll. Und deshalb würde ich sagen, dass eigentlich die Gesamtsituation nur leicht enttäuschend ist. Das Problem ist eben, was da jetzt passiert ist in den letzten 18 Monaten. Erstmal zur Frage, hätte man die Transferoffensive früher machen sollen? Ich glaube nicht, dass, also erstmal, glaube ich, kriegst du die nicht dieselben Spieler dann, das ist ja vollkommen logisch. Vor allem glaube ich nicht, dass du Meister wirst in der abgelaufenen Saison mit der Transferperiode. Das sind Menschen, über die wir hier reden. Das ist ein organisches Gebilde, so eine Mannschaft. Da kannst du nicht jetzt sagen, wir holen jetzt den Nachfolger von Luis Diaz, den Nachfolger von Trent, den Nachfolger von denen, aber ihr macht jetzt noch ein Jahr Höchstleistung und dann verschärmen wir euch. So geht die Rechnung geht so nicht auf. Hätte man das vielleicht ein bisschen aufsplitten können, mit Sicherheit, klar. Hätte man nicht all in 500 Millionen diesen Sommer gehen müssen, sondern hätte ein bisschen aufteilen können, 500, ich habe mir die Zahl ausgedacht, ich weiß nicht genau, was sie ausgegeben haben, aber natürlich brutal viel. Und das hätte man mit Sicherheit machen können, aber sind wir mal ganz ehrlich, wäre ein Florian Wirtz im Jahr vorher denn schon gekommen? Oder ein Ekitike? Hättest du den geholt ein Jahr vorher? Auf gar keinen Fall. Von daher, das musste ja auch erst sich so entwickeln. Von daher ist diese Richtung, die Rechnung immer nicht ganz leicht. Sollte man an Slot festhalten? Irgendjemand hat gesagt, er ist ein Peacetime-Manager und Liverpool braucht jetzt einen Wartime-Manager. Und das könnte schon sein. Aber der Grund, warum man ihn festgehalten wird, ist, finde ich, eigentlich relativ offensichtlich. Wenn man, so wie ich, die aktuelle Saison als sportlich bis jetzt leicht enttäuschend einordnet, plus die da eben ranheftet, dass man ein Transferfenster hatte, das einfach zu Turbulenzen führen musste. Das ist ja vollkommen logisch, dass du nicht einfach so viele große Spieler, die tragende Rollen einnehmen sollen, Plug-and-Play-mäßig einfügen kannst. Wenn man das alles zusammenrechnet, finde ich, dass es kein katastrophaler Job ist von Arne Slot. Er ist Meistertrainer, einer von zwei Meistertrainern in den letzten 30 Jahren. Ja, hat natürlich von dem profitiert, was Jürgen Klopp da gebaut hat. Aber für mich ist die wesentliche Frage eben die, wie ist das Binnenverhältnis jetzt gerade? Wie sind die neuen Spieler mit Arne Slot? Denn wenn da nichts wirklich kaputt ist, würde ich mir, glaube ich, aus Liverpool-Sicht jetzt keinen neuen Trainer holen. Die einzige Ausnahme wäre Xabi Alonso. Wenn der Bock drauf hat, wenn man der Meinung ist, dass es funktioniert, und ich bin der Meinung natürlich, dass dieser Kader mit Florian Wirtz und Frimpong auch schon zwei Jungs hat, die ihn ganz gut kennen, dann, wenn man quasi zu einer Übereinkunft kommen könnte und Xabi Alonso sagen würde, ich will jetzt sofort übernehmen, nicht erst im Sommer, dann wäre das ein Szenario, unter dem man das machen kann. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Liverpool in der Position ist, wo sie jedes Jahr Meister werden müssen. Wenn ja, wenn man sich dahin gesoffen hat in den letzten 18 Monaten, dass man denkt, man wäre in der Premier League in dieser Position, dann kann man auch einen Trainer feuern, aber dann hat man größere Probleme. Ich glaube, Liverpool tut gut daran, aktuell noch an Arne Slot festzuhalten. Weil wirklich, am Ende, die werden Top 5, die werden Champions League Finish haben. Die haben in der Champions League jetzt gerade noch die Chance, alles zu erreichen, sind wie gesagt Vierter. Erst wenn dieses Ziel, direkte Champions League Qualifikation, ernsthaft in Gefahr gerät, Abstand von 6 Punkten, von 7, 8 Punkten, dann natürlich muss man also aus Liverpool-Sicht reagieren. Aber bis dahin, finde ich, bist du es dem Trainer auch ein bisschen schuldig. Der hat dich zur Meisterschaft geführt und du hast den ganzen Kader auseinandergenommen und natürlich super teuer verstärkt. Ja, und um noch die Frage rund zu machen, wenn es um Neuzugänge ginge, ich glaube, es könnte jemanden brauchen, der im Mittelfeld so ein bisschen das Sagen hat Und es könnte, glaube ich, noch ein bisschen tiefer auf der IV-Position vertragen. Joey Gomez spielt gar keine Rolle mehr. Leoni, Kreuzbandriss. Da ist man schon ziemlich dünn besetzt jetzt gerade. Und jetzt, langsam aber sicher, kommen wir zu den letzten Fragen des Tages. Und die kommt von Mario13G. Moin. Erklärst du bitte, wie ein typischer Arbeitstag bei Calcio Berlin aussieht? Liebe Grüße aus einer Stadt in Deutschland. Hier möchte ich sagen, dass ich diese Frage bestimmt schon mal beantwortet habe und es sich deshalb durchaus wiederholen könnte. Und mir fiel währenddessen auf, dass eine Frage mir durchgerutscht ist, die ich dann aber eventuell auch gar nicht mehr heute machen werde. So, und weil ihr nicht wisst, welcher das war, kann sich da auch keiner beschweren. So, Arbeitstag bei Calcio Berlin. Also das Problem ist da erstmal ganz grundlegend. Krügi hat Downset Talk, das ist eine eigene Firma, die diesen Podcast produziert. Wir haben 50 plus 2, das ist auch eine eigene Firma, die diesen Podcast produziert. Und wenn wir jetzt nur über Calcio Berlin reden, dann müssen wir das natürlich trennen. Und die Wahrheit ist, dass natürlich wir an jedem Tag für alles arbeiten. So ist es einfach. Ich führe euch einmal kurz durch meine Woche. Und wir fangen an, wie macht's denn Sinn? Eigentlich fängt die Woche am Freitag an. Der Freitag ist mein freier Tag, auch Niklas freier Tag und auch Krügi größtenteils freier Tag, abgesehen von Fußball gucken. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, gucke ich nicht jedes Freitagsspiel live. Samstag wird dann alles geguckt, Zweitliga-Konferenz, Erstliga-Topspiel, Zweitliga-Topspiel. Meistens gucke ich danach, dann, wenn es schon da ist, auf der Scouting-Plattform meines Vertrauens schon die ersten Bundesligaspiele in der Kondens-Zusammenfassung, wo man sie quasi, dann gucke ich es nochmal, vollen Fokus darauf und gehe so dann nochmal die Spiele durch. Sonntags am Podcast-Vorbereitung, ich würde sagen, 8 Stunden gehen, vielleicht ein bisschen weniger, 7, gehen da so rein. Montag, 10 Uhr Podcast-Aufnahme beginnen. Hoffentlich jetzt dann bald auch ein bisschen, werden wir es ein bisschen nach vorne verschieben, wahrscheinlich so auf 9, damit es mit Video jetzt dann wieder um 12 Uhr da ist. Da sind wir gerade noch in der Findungsphase, muss man ganz klar sagen. Dann machen wir einen Content-Call, wo wir die ganze, alle Mitarbeiter da haben, alle Hosts, also wir drei, alle, die irgendwas zu sagen haben, sind da. Jeder, der hier ist, hat was zu sagen, sprich alle sind da, gehen die Woche durch, was das bedeutet, wer macht was, wer möchte was machen und dann gehen wir da auch schon in die Vorbereitung. Häufig ist dann am Montag, so wie gestern, eine Reaction. Dienstags ist dann Frag Calcio-Tag und Hall of Fame-Tag oder Format X-Tag für gewöhnlich und Geschäftsführer-Meeting, wo wir uns zusammensetzen und eben alles besprechen, was anfällt für die nächsten Monate, wo nur wir jetzt quasi drinstecken. Jetzt gerade ganz aktuell gucken wir natürlich auf ein Turnier, das im Sommer stattfindet, wie man damit umgehen möchte. Mittwoch, Homeoffice ist für mich E-Mails, Papierkram und Orga. Und schon hier so eine heiße Nervosität fährt mir hier gerade rein, weil ich weiß, dass ich da in den letzten Wochen ein bisschen schleifen habe lassen. Donnerstag ist dann auch schon wieder Podcast-Tag. Da ist halt immer der Vormittag, dann, der da so ein bisschen drauf geht. Häufig am Donnerstag wenn wir zum Beispiel Wahlkampf machen oder sowas, oder Tierlist, die brauchen nicht ganz so viel Postproduktion, die findet dann auch gerne nochmal am Donnerstag statt und dann ist die Woche auch schon rum, außer wenn am Samstag noch ein Stream ist. Donnerstag ist gerne mal eine Live-Show, jetzt diesen Donnerstag nicht, aber das sind alles noch so Variablen, die dann da reinfallen auf jeden Fall. Aber so sieht im Großen und Ganzen dann die Woche aus. Und dann nehme ich jetzt die letzte Frage. Moment. Die Frage kommt von Nico Hoffmann. Servus, ich liebe das neue Hall of Fame-Format. Genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Vor allem, wenn Nico random in einer Wahlkampffolge Aussagen droppt, wie Beckham ist wahrscheinlich ein Top 30 Fußballer of all time. Distanziere mich von mir selbst erstmal. Wollte uns ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze entstanden ist. Nico hatte erwähnt, dass es lange Bedenken bezüglich der Gestaltung des Ganzen gab. Außerdem würde mich interessieren, wie ihr auswählt, welche Spieler so drankommen oder was ihr denkt, wie viele Spieler ihr insgesamt behandeln werdet. Meldet auch welche dabei haben, wo ihr euch im Vorfeld nicht sicher seid, ob es überhaupt für Bronze reicht. Fragen über Fragen. Bin gespannt auf eure Antwort. Liebe Grüße von Nico aus Rottenburg. Weder ob der Tauber noch das mit dem Kannibalen. Und dann sage ich, haben wir einen Rottenburg zu viel. Das ist für mich also vollkommen offensichtlich. Kommt der Rottweil? Der kommt wahrscheinlich aus Rottweil. Nee, dann sag ich, müssen sich die diversen Rottenburgs Deutschlands einmal zum großen Rottenburg-Gipfel treffen und überlegen, wie man das gemeinsam weitermacht. Rottenburg ob der Tauber soll, glaube ich, sehr schön sein. Kannibalen-Rottenburg hat natürlich Kultfaktor in der Kannibalen-Szene, vermute ich mal. Muss man sich selbst fragen, was das einem wert ist. Okay, Hall of Fame. Werden wir Spieler drin haben, die es nicht in die Hall of Fame schaffen? Ich gehe davon aus. Zum Beispiel bei Michael Owen und Eden Hazard waren wir uns vorher nicht ganz sicher. dachten schon, dass sie schaffen, waren sich 100% sicher. Das heißt, ja, die wird es geben. Wie wählen wir aus? Wirklich nach überhaupt gar keiner Logik bis jetzt. Wir wollten dann halt mal einen Spanier haben am Anfang und einen Deutschen, dann wollten wir Südamerikaner drin haben, aber eigentlich nach gar keiner Logik. Und genau so, wie es da keine Logik in der Auswahl gibt, sage ich auch, dass es in der Anzahl der Folgen keinerlei Beschränkungen geben wird. Solange, wie dieses Format für uns funktioniert, werden wir es machen. Unsere Idee ist, dass wir das für viele, viele Jahre machen können. Und jetzt zur, wie das Ganze entstanden ist. Also die Idee Hall of Fame kommt von mir ursprünglich und sollte ganz ursprünglich ein Buch sein. Und die Idee hatte ich, da habe ich bei OneFootball noch keine Videos gemacht. Und da habe ich mich sogar irgendwann mit einem Mathematiker, Mathe-LK, Kollegen getroffen und da haben versucht, so eine Formel zu erstellen, wo man dann so Länderspiele, Titel, alles so einträgt und dann hat das Multiplikatoren je nach Titel und je nach... Hinten und vorne nicht funktioniert. Ich bin natürlich auch viel zu dumm dafür. Aber mir war immer klar, dass ich eine deutschsprachige oder dass wir eine deutschsprachige Hall of Fame machen wollen. Und dann muss man aber auch sagen, ich habe dann dieses Thema oder die Idee einfach nur in den Raum gegeben. Ich habe gestern nochmal den Verlauf geschaut. Zuallererst habe ich mit Krügi drüber gesprochen. Und ab dann ist es ein kollektives Projekt gewesen. Das muss man so sagen. Und wie es jetzt in der aktuellen Form stattgefunden hat, das war dann meine Idee. Aber weil wir dazwischen... Wir haben das so sehr wie eine heilige Kuh behandelt, weil wir alle die Idee so gerne mochten, dass wir wirklich 1000 Ideen hatten. Also ursprünglich war es zum Beispiel mal die Idee, wir machen ein Goats-Video im Goats-Style, OneFootball Goats, Michael Owen. Und dann leitet das über zu einem nur Podcast ohne Video, wo wir drei die Diskussion führen, wie wir sie jetzt gerade führen. Und da sollte quasi zu jedem, wir hatten noch was Drittes dabei. Wir wollten noch ein drittes Content-Piece. Also irgendwann gab es mal die Idee, drei Content-Pieces zu machen für jede einzelne Folge Hall of Fame. Und so haben wir uns da wirklich in Kreisen gedreht und haben gesagt, oh, aber das ist viel zu viel. Und wie schaffen wir das überhaupt? Und die Wahrheit war, in der Umsetzung, wir brauchten jemanden, der uns zuverlässig zuarbeitet und uns einfach 15 Seiten über den Spieler anliefert, gut journalistisch ausgearbeitet, damit wir uns dann auf den Content konzentrieren können. Denn ja, wir haben uns da wirklich sehr, sehr verkopft quasi in der Erfindung dieses Formats. Und wir waren dann irgendwann letztes Jahr einfach an dem Punkt, wo wir gesagt haben, dumb it down. Was wollen wir drin haben? Wir wollten gerne diese Cases drin haben, weil die uns einfach Freude bereiten. Die machten uns Spaß, wir schreiben die einfach gerne. Wahlkampf war weg und wir wollten gerne sowas weiterschreiben. Und natürlich funktioniert es auch gut auf Social Media, die kann man klippen. Nicht, dass wir es bis jetzt großartig gemacht hätten, aber das funktioniert. Und dann wussten wir, wir wollen das haben und dann war uns eigentlich klar, okay, ey, wir sind drei Leute, drei Cases, also unterteilen wir das Ganze so grob nach junge Jahre, ne, wie hat's angefangen, dann wer ist dieser Spieler, wie gut war er, was waren seine größten Momente und dann eben die historische Einordnung. Und ich muss wirklich sagen, ich war mir dann erst nicht sicher, ist das jetzt gut, weil du so lange darüber nachgedacht hast, was man machen könnte, dass man überhaupt nicht mehr ein realistisches Gefühl dafür hatte, was man machen sollte. Und deshalb war es dann umso wichtiger, dass wir es einfach auf die Straße gebracht haben. Ich will nicht mal quick and dirty sagen, weil daran war nichts quick and dirty, wenn irgendwas 3 Jahre dauert. Und dann euer Feedback zu bekommen und eben zu sehen, das ist hier die richtige Richtung, hat uns brutal geholfen. Und also ich kann euch sagen, es macht uns sau viel Spaß. Die Vorbereitung macht uns sau viel Bock. Wir sitzen da draußen in unserem Dreieck und reden über den Spieler. Also wir haben manchmal 1-2 Stunden über den Spieler gesprochen, bevor wir uns in eine Aufnahme setzen. Und ich glaube, das ist einfach ein Indikator dafür, dass es uns viel, viel Freude bereitet. Und ich kann euch sagen, am Wochenende kommt, glaube ich, die längste Folge bis jetzt. War großartig. Hat mir richtig Bock gemacht. Genauso wie dieses Fra Calcio. Abonniert gerne diesen Kanal. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Macht's gut.